Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, die heutige Predigt geht über das Gleichnis, das wir gerade gehört haben. Und Jesus erzählt es am Ende seines Weges. Es leitet sozusagen die Passionszeit ein. Also die Leidenszeit Jesu. Und dieses Gleichnis offenbart menschliche Bosheit. Offenbart Sünde, Selbstgefälligkeit und Gier, Ablehnung, Gott zu geben, was ihm zusteht. Also für die, die sich fragen, wie komme ich auf so Themen? Also manchmal predige ich durchs Kirchenjahr, wie jetzt. Das heißt, da sind Thementexte vorgegeben aus der Schrift und ich versuche einfach so, ich lese die, meditiere die und was kann ich dem für einen Titel geben? So. Also und so ist der Titel entstanden. Da habe ich gesagt, boah, die sind echt böse. Das heißt, und die haben sich von Gott getrennt. Daher kam dieser Titel. Aber ich möchte dieses Gleichnis wirklich zu euch predigen. Und hier geht es auf der einen Seite um diese Bosheit, auf der anderen Seite um die schier endlose Geduld, die Gott aufbringt, seinen höchsten Einsatz und um die Lösung für unser menschliches Problem, die Bosheit. Und darum hören wir heute wieder Evangelium, wir hören gute Nachricht, die uns überführt. Es ist ein Gleichnis, das überführt. Es überführen soll, ob es die Menschen dort damals überführt hat, wohl eher nicht. Ging ja um die Oberen des Volkes, so um die geistlichen Führer, die Jesus hier anspricht. Die Predigt hat drei Punkte, zwei im Gleichnis und eins dann aus dem Vers 10 und 11, dem Schlussakkord der Rede Jesu. Also wie Bosheit die Menschen von Gott trennen kann. Ich will drei Handlungen Gottes dem entgegenstellen. Erstens seine schier nie endende Geduld. Zweitens seinen höchsten Einsatz. Und drittens seine Lösung. Gehen wir mal das Gleichnis Vers für Vers durch. Und ein Gleichnis hat immer einen Vergleichspunkt. Jesus, wenn Gleichnisse erzählt, möchte uns vom Reich Gottes erzählen. Er möchte uns das Reich Gottes erklären. Er hat eine Absicht. Und darum finden sich in dem Gleichnis, werden wir auch sehen, wie es oft der Fall ist, dass da die Anwesenden, also zu denen er das Gleichnis redet, die sind im Gleichnis, kommen da drin vor. Ebenso kommt vor Gott und es kommt vor Jesus Christus selbst. Da ist zunächst der Mensch, erzählt Jesus, der einen Weinberg pflanzte, unschwer zu erkennen, dass es mit diesem Menschen, dass es da um Gott geht. Die Hörer der damaligen Zeit wussten auch sofort, wenn es um Weinberg geht, dann klingelt es bei ihnen, Jesaja, der Prophet im Alten Testament, da gab es ein Weinberg-Gleichnis, Jesaja 5. Und da heißt es am Ende, Vers 7, des Herrn Zebaot Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Also wenn wir mit den Ohren, mit diesen Ohren hören, dann hören wir, was Gott tut und im Jesaja-Text hören wir auch, wie Gott fühlt. Nämlich sein Herz hängt an seinem Weinberg. Sein Herz hängt, heute würden wir sagen, an seiner Gemeinde, an seinem Volk. Natürlich grundsätzlich an den Menschen, die er ja alle bei sich haben möchte. Derjenige, der den Weinberg pflanzt, zieht also einen Zaun herum, erzählt Jesus. Er gräbt eine Kelter, er baut einen Turm. Was steckt dahinter? Nun, es steckt dahinter, dass der Besitzer sehr gründlich ist. Sehr gründlich und vorsorgend. Er hat sozusagen alles vorbereitet. Der Weinberg ist intakt. Und jetzt braucht es nur noch ein wenig Pflege und dann wird er auch Frucht bringen. Und diesen Weinberg verpachtet er an Pächter. Und das Einzige, was die Pächter dem Besitzer schuldig sind, ist ein kleiner Prozentsatz der Ernte. Und es beinhaltet also keinerlei Risiko für die Pächter. Stellen wir vor, ja, keine Ahnung, was man heute sagen würde, hey, du kriegst einen McDonald's, ja, sozusagen, ist ja so ein Franchise-Unternehmen. Hey, du musst nichts investieren, ist alles da, du legst los, ja, und dann brummt der Laden und du hast einfach nur ein bisschen vom Gewinn, musst du abgeben, das ist alles. Wow, da klingeln die Ohren und sagen, wow, das ist aber cool. Die hören das Gleichnis, hören zu, was ist das für einen Weinbergbesitzer, ist ja richtig cool. Bekommen also große Ohren. Und dieser Besitzer ging außer Landes und als die Zeit kam, man sagt so 2 bis 3 Jahre, dauert es, bis der Weinberg anfängt, Frucht zu bringen, schickt er einen Knecht, damit er seinen Anteil an den Früchten bekäme. Nun, es gibt Menschen, die sich selbst von dem mästen, was andere geackert haben. Ja, es gibt's. Aber bei Gott ist es komplett anders. Wir arbeiten nicht, damit Gott leben kann, sondern weil Gott schafft und gibt, können wir leben und arbeiten. Und es erinnert irgendwie sofort an die Schöpfung. Im Schöpfungsbericht im ersten Buch Mose steht dieser wunderbare Vers: Gott pflanzte einen Garten und er nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten. Gott investiert erstmal ganz gewaltig. Von Anfang an. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Gott den Menschen am Schluss gemacht hat, von allen? Also erst die Natur und all dem Ganzen. Warum erst am Schluss? Warum am sechsten Tag? Heute früh habe ich mich verquatscht, das war nicht der siebte, sechste Tag. Na klar, weil schon alles vorbereitet ist. Es ist alles vorbereitet. Der Mensch muss Gott nicht mehr bitten: Oh Gott, bitte gib mir was zu essen. Da hängt eine Frucht am Baum. Und Gott sagt: Ja, greif halt zu. Das Einzige, was der Mensch tun muss, ist zugreifen, empfangen und Danke sagen. Und da wären wir schon bei der Frucht. Was ist der Anteil, der Gott zusteht? Also was möchte Jesus eigentlich mit diesem Gleichnis sagen? Nun, der Anteil, der Gott zusteht, ist deine Anbetung. Und meine Anbetung, es ist meine Danksagung Gott gegenüber. Es ist mein Gehorsam Gottes Wort gegenüber und seinem Willen gegenüber. Schaut mal, wie das Gleichnis eingebettet ist. Wenn wir das lesen im Kapitel 12, was kommt da vor? Kapitel 11 gibt es die Tempelreinigung. Faszinierend, da kommt dieser Jesus, den wir uns so gar nicht vorstellen, und wird richtig wütend. Er geht in den Tempel, schmeißt die Tische um und randaliert, könnte man sagen. Ja? Und er sagt: Was macht ihr hier? Ihr habt aus dem Haus meines Vaters eine Räuberhöhle gemacht. Das Haus, das ein Haus der Anbetung sein soll, habt ihr entzweckt. Ihr habt Mist gebaut. Das heißt, da entsteht nicht die Frucht, auf die Gott wartet. Eine Räuberhöhle aus der Gemeinde gemacht, sozusagen, aus dem Tempel, aus dem Ort der Anbetung. Und jetzt, ja, und dann geht er weiter mit seinen Jüngern, ja, nachdem diese Geschichte durch ist, und dann ist da dieser Feigenbaum, den er am Rande sieht, und dann verflucht er den, weil er keine Frucht trägt. Und die Leute, die Jünger haben dann am nächsten Tag gesagt: Ja, Jesus, den Baum, den du verflucht hast, der ist kaputt. Interessant, warum? Und jetzt kommt dieses Gleichnis. Was passiert? Jetzt beginnt diese grenzenlose Geduld Gottes, die Jesus hier beschreibt, gegenüber der Boshaftigkeit der Pächter, die sich weigern, den Anteil an Frucht dem Besitzer zu geben. Also erstens die grenzenlose Geduld Gottes. Kapitel 12, Vers 3. Was passiert? Sie schlugen den Boten und schickten ihn mit leeren Händen fort. Also, wenn wir mal uns reinversetzen in die Hörer damals, ja. Was ist die Reaktion der Hörer? Was, die schlagen den? Also ich meine, man kann ja noch verstehen, wenn man sagt: Du, bitte Aufschub, ja, wir haben jetzt irgendwie noch, wir können jetzt nichts bezahlen. Nein, die hauen ihn einer aufs Maul und schicken ihn heim. Und du denkst, das geht doch gar nicht, ja. Und die sind schon ganz empört vielleicht so. Da müsste man gerichtliche Schritte einleiten. Und wenn, dann würden wir es alle verstehen. Aber so kommt's nicht. Vers 4. Abermals sandte er einen Knecht und dem schlugen sie auf den Kopf. Ja, im Urtext heißt, sie schlugen den Kopf ein. Ja, das war nicht nur eine Beule, sondern da ist schon was passiert. Und dann schmähten sie ihn, und da geht's also noch brutaler zu als beim ersten Mal. Und wieder keine Konsequenzen. Wieder keine Konsequenzen. Was ist denn los? Der Eigentümer macht sich doch lächerlich. Der ist doch voll im Recht, aber er fordert es nicht ein. Und dann Vers 5, und er sandte noch einen anderen. Den töteten sie. Also spätestens jetzt, ja. Spätestens jetzt würde ich eine Armee losschicken und sagen: Also Leute, jetzt reicht's. Das ist offene Rebellion, eine Kampfansage. Das war's. Mitnichten. Vers 5b. Und noch viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Also der Besitzer unternimmt nie endende Versuche, die Frucht einzufordern, die ihm zusteht. Und jetzt schauen wir, worum geht's? Natürlich geht's um sein Volk Israel damals. Und es ist klar, was Jesus hier den religiösen Führern vor Augen malt. Er sagt ihnen, schaut, die unzähligen Propheten, die verfolgt wurden, die geschmäht wurden, die getötet wurden, weil sie Frucht einforderten, die Gott zusteht, weil sie zur Umkehr aufgerufen haben. Hey, kehrt um, kehrt wieder zum Gesetz Gottes. Gott bringt sonst Gericht. Bumm, eins auf die Mütze. Ja, und dann wurde der Jeremia wurde in die Zisterne geschmissen und im Jesaja wurde zersägt und keine Ahnung, ja. Ganz grauenhaft. Bosheit. Obwohl Gott nichts anderes tut, als das einzufordern, was ihm zusteht. Und das will Jesus mit diesem Gleichnis sagen. Was für eine Geduld Gottes, der über zahlreiche Sünden einfach hinwegsieht und sich scheut, die letzte Konsequenz zu ziehen. Und schon sind wir überführt. Gott ist voll im Recht. Und wir sehen, dass jeder Mensch schuldig ist. Ja, jeder Mensch ist Gott schuldig, ihm zu danken. Ich meine, wir hat uns hier ein gemachtes Nest gemacht, ja, sozusagen. Aber wir, mein Weinberg, ja, es ist mein Leben, es ist meine Arbeit, es ist das, was ich mir zurechtgelegt habe. Ja, so sind wir Menschen, so dumm. So wirklich dumm. Aber auch sein Volk ist dumm. Bis heute, ja. Bis heute kapieren wir nicht, worum es eigentlich geht in diesem Leben. Wir verstehen, dass wir Gott Treue schuldig sind. Warum? Weil er uns treu ist. Dass wir Gott Liebe schuldig sind. Warum? Weil er uns endlos liebt. Und wenn wir leben wollen ohne Gott, wie wir wollen, dann ist Gott vollkommen im Recht, wenn er am Ende Gericht bringt. Das ist nicht seine Schuld, sondern es ist unsere eigene Schuld. Gott ist nicht ungerecht. Der Mensch ist ungerecht. Und das wird hier deutlich. Er warnt, er droht, er lockt, er wirbt durch zahlreiche Propheten. Das lesen wir immer wieder. Und darum müssen wir auch als Christen, und das lege ich euch echt ans Herz, das Alte Testament lesen. Warum? Weil wir da erkennen, warum Gott zornig ist. Ja, manche denken ja, ja, im Alten Testament, da ist Gott ganz böse und im Neuen Testament ist er ganz gut. Quatsch, ja. Es zieht sich wie ein roter Faden. Gott ist nicht böse, noch nie gewesen, aber er ist zornig, wenn Menschen in die Irre gehen. Hoffentlich bist du auch zornig, wenn dein Kind irgendwie Blödsinn macht, ja? Und denkst nicht, na ja, das ist halt so. Klar, das bringt dich auf die Palme, ja? Das ist dieses Seminar, das da bald stattfindet. Warum wir auf die Palme gebracht werden, sollten wir besuchen. Also. Er ist zornig über unsere Bosheit, über die Selbstverliebtheit. Dass wir ihn vergessen und eben keine Frucht bringen. Und es ist diese Bosheit, die Oberen des Volkes Israel damals von der wahren Gotteserkenntnis getrennt haben. Und nicht nur die, sondern das Volk haben sie auch noch in die Irre geführt. Und deswegen ist Jesus so sauer. Und so ist es heute auch noch. Aber von Gott her ist noch lange nicht Schluss. Das ist das Verrückte. Wie Bosheit uns kann unsere Bosheit von Gott trennen. Aber Gott ist, er ist uns auf den Fersen, aber und er will auch nicht, dass wir getrennt sind, aber es passiert. Okay, was tut er? Zweitens, der volle Einsatz Gottes. Jesus sieht sich also selbst klar in der Reihe der Propheten und doch ist es anders. Jetzt heißt es im Gleichnis, Vers 6. Da hatte er noch einen, also der Weinbergbesitzer hatte noch einen zur Verfügung. Einen noch, den er schicken konnte, seinen geliebten Sohn. Und wenn die Hörer jetzt so mitgegangen sind und mitfiebern, dann müssten sie was jetzt machen? Aufschreien, stopp, nein, der wird doch jetzt nicht seinen Sohn schicken, den töten sie doch auch. Und so ist es passiert. Und dass wir hier den Kopf schütteln in diesem Gleichnis, jetzt an dieser Stelle, das ist Absicht. Wieder, er müsste jetzt eigentlich eine Armee schicken, also jetzt müsste echt kurzer Prozess gemacht werden mit den Pächtern. Aber was macht er? Er bemüht sich weiter um seine Feinde, auch um uns, die wir alle seine Feinde waren. Er bemüht sich um Einsicht. Ja, Paulus selbst sagt, als wir noch Feinde Gottes waren, oder im Wochenspruch, als wir noch Sünder waren, sandte Gott seinen Sohn für uns. Gott geht also all in. Er sendet seinen Sohn und Jesus selbst musste lernen, das ist jetzt wieder der Bezug zur Passionszeit, er musste lernen, beides zusammenzubringen. Auf der einen Seite, er ist der Herr. Er hat Vollmacht im Tempel für Gott zu sprechen. Er ist Gottes Sohn. Er ist der Erbe. Das einerseits. Und zum anderen dieses Todesschicksal auf sich zu nehmen. Also den Tod für die Pächter. Für die Bösen. Also nicht, bumm, die kriegen es ab, komm ich gleich drauf, aber nicht im Blick auf das ewige Leben, nicht. Und wir kriegen es auch nicht ab, sondern er nimmt das Todesschicksal auf sich. Gehen wir weiter im Gleichnis. Vers 7, sie sagten, dies ist der Erbe, kommt, lasst ihn uns töten, so wird das Erbe unser sein. Und so sind wir, nicht nur die Führer des jüdischen Volkes damals, Paulus macht es klar, alle Menschen sind vor Gott schuldig, alle, den Sohn Gottes ans Kreuz gebracht haben. So ist die menschliche Bosheit. Sie kann äußerlich ganz tief religiös sein, höchst moralisch und trotzdem ist ihre Frucht böse. Böse ist, wenn wir Gott nicht Gott sein lassen wollen, wenn wir das Erbe für uns haben wollen und jede Weltverbesserei ohne Schöpfer ist nichts anderes als dieser Hochmut gegen Gott. Und jede Ideologie, ja, ist genauso Religion wie die fromme Religion damals oder wie fromme Religion auch heute aussieht. Und mit perfekter Religion kann man sich am sichersten von Gott abschirmen. Religion hält von Gott fern hält Gott fern vom Persönlichen. Da geht's eben nur um uns. Wir verwalten unser Leben. Wir verwalten unseren Weinberg. Und da meine ich auch die Christen. Und ich denke deswegen, ich schaue zurzeit immer wieder, was so in dieser Erweckung da in Kentucky passiert und es breitet sich aus in Amerika. Und es sind zwei Punkte. Das ist einer, die da passieren. Das einmal ist, dass Menschen wirklich umkehren von ihrer Sünde. Dass sie klar Schiff machen mit ihrem Leben, ihre Prioritäten klar ordnen, wieder erkennen. Jesus, dir gebührt alle Anbetung. Du bist Nummer eins in meinem Leben. Und dass man von seinen Plänen loslässt. Und Gott seine Pläne überlässt. Und sagt, Herr, es ist dein Leben. Mein Leben gehört dir. Am Ende steht eine gute und eine schlechte Nachricht, die schlechte zuerst. Jesus fragt die Anwesenden, was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Und im Matthäus-Evangelium passiert es, dass die Oberen selbst antworten. Und das möchte ich euch weitergeben, Matthäus 21, 41. Na klar, er wird die Bösen oder den Bösen ein böses Ende bereiten. Und seinen Weinberg anderen verpachten, die ihm die Früchte zur rechten Zeit geben. Das ist faszinierend. Also es erinnert an die Geschichte von David, ja, als er mit Batseba geschlafen hat, Ehebruch und den Uriah getötet hat letztlich. Und dann kommt der Nathan, der Prophet, und sagt, erzählt ihm die Geschichte von dem reichen Mann, der von dem armen Mann ein Schaf klaut oder wegnimmt und ein Fest feiert und so. Und der David dann, der Mann muss getötet werden, der sowas Böses tut. Und der David wurde überführt. Nathan hat gesagt, du bist der Mann, und David hat Buße getan. Aber die Menschen damals haben nicht Buße getan. Es ist sehr krass. Im Jahr 70 kommt es zum totalen Stillstand des jüdischen Lebens. Die Zerstörung des Tempels, die Beendigung der Opfer, der Priester, des jüdischen Kultes, so wie es bisher gewesen ist. Er wird den Weinberg anderen geben. Wer sind die anderen? Nun, Jesus überträgt die Vollmacht seinen Jüngern. Seinen jüdischen Jüngern übrigens, ja, wichtig, den jüdischen Jüngern. Und sie bekommen Verantwortung für den Rest des Weinbergs, der fortan aus Juden und Heiden besteht und die, wie Jesus in Johannes 4 sagt, den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit. Das ist faszinierend. Und die gute Nachricht ist, das ist mein letzter Punkt, die Lösung oder Erlösung von der Bosheit. Matthäus 12, 10 sagt Jesus den Stein, also er antwortet dann darauf, was sie sagen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, also er selbst, verworfen, gekreuzigt. Das wird alles passieren noch in den letzten Tagen nach diesem Ereignis. Ist zum Eckstein geworden. Also der Tod des Sohnes ist das stellvertretende Gericht, das uns freispricht, auch die damals, die Oberen, freispricht, von unserer Bosheit befreit und uns zu wahren Anbetern macht, die Frucht bringen für Gott. Also die Schuld, die wir vor Gott haben, weil wir ihn nicht geachtet haben, ihn nicht genug gedankt haben, unser eigenes Ding gedreht haben, ist vergeben. Völlig vergeben. Jesus rettet alle vom Verderben. Ja, und deswegen ist auch völlig Blödsinn. Es gab ja lange Zeit diesen Wahn. Ja, die Juden waren die Jesusmörder. Ja, und die, ja, völliger Irrsinn. Ja, völlig verdreht vom Teufel. Wir alle haben mit unserer Sünde, mit unserem Egoismus hier Jesus ans Kreuz gebracht. Und es musste so sein, damit wir geheilt werden können. Und das ist der zweite Punkt. Wenn wir an den Sohn Gottes glauben, bekommen wir ein neues Herz. Und das Herz ist nicht mehr böse, sondern es ist ein Herz, das seinen Schöpfer liebt und ihn anbeten will, ihm die Frucht geben will, die ihm zusteht und seine Mitmenschen liebt. Das Leben braucht natürlich ein Umdenken, ja, und es ist der Prozess, in dem wir als Christen und Christinnen und Christen drin sind. Und es ist total wichtig, weil wir doch immer wieder versucht werden, andere Prioritäten im Leben zu setzen. Doch wieder uns um den eigenen Weinberg kümmern, anstatt dem Weinberg des Herrn die Priorität zu geben und dem Herrn die Priorität zu geben. Auch wir als Gemeinde, als Kirche, wir sind Gottes Volk. Das heißt, wir sollen dem eine Priorität geben im Leben. Und wir werden immer mehr wie Jesus. Und drittens, wir sind der Weinberg des Herrn, wir sind aufgepfropft als Christen auf das geistliche Israel. Und wir sind darum bemüht, in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unserer Zeit dem Herrn Frucht zu bringen, die ihm gebührt. Weil wir wahre Anbeter werden, geben wir ihm auch den Anteil der Gaben. Und das ist der Sinn unseres Lebens. Das ist das Ziel. Dazu gehört unsere Zeit. Unsere Zeit, dass wir mit unserer Zeit sorgsam umgehen und Prioritäten setzen. Ich werde nicht müde, es immer wieder zu sagen, ich muss eine Priorität setzen für Gott, dass ich mit ihm Zeit verbringe. Ich muss eine Priorität setzen, dass ich in der Gemeinde eingepfropft bleibe, dass ich Gemeinschaft mit meinen Geschwistern habe, dass ich darin treu bin. Dass ich treu bin im Gottesdienst, weil wir gemeinsam Gott anbeten hier. Übrigens in jeder Gemeinde, völlig egal. Und dieser Schlendrian, dass wir einfach sagen, na ja, Sonntag mache ich dies, mache ich jenes. Ja, muss noch da, muss noch das, hab mich noch mal. Klar, hey, aber es muss uns klar sein, dass es uns selber schadet. Ja, Gott ist nicht sauer und Gott ist nicht enttäuscht oder so. Sondern er liebt uns und er sagt, hey, komm zusammen, komm, gib mir die Priorität, dient mir mit den Gaben, die ich euch gegeben habe. Natürlich gehört die Welt dazu, in den Arbeiten, wo wir sind, überall. Unser Geld, Anteil zu geben, alles, was Gott die Ehre gibt, unser Dank, unsere Anbetung. Ein prophetisches Gleichnis, ich komme zum Schluss, auch für die Kirche heute. Wir leben von der Erlösung Jesu, aber wenn die Kirche diese Erlösung, die Hingabe des Sohnes nicht mehr klar verkündigt, dann wird der Herr den Weinberg jemand anders geben. Spannend. Ich meine, wir sind der Weinberg des Herrn, ja, aber wir fragen uns ja, wo geht's denn hin mit der Kirche? Wo geht's denn hin? Was ist denn jetzt los? Ich glaube, der Heilige Geist stellt sich nur dazu, wo ganz klar die Botschaft auch verkündigt wird und wo wir ganz klar uns selber zu Gott stellen. Wo wir ihn zur Priorität haben. Hört, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Jeder Mensch kann gerettet werden, der an den Sohn glaubt. Und wenn du heute hier bist und sagst, boah, ich wusste noch gar nicht, ja, stimmt, ich habe ja Gott überhaupt gar keine Priorität in meinem Leben. Keine Sorge, ja. Er liebt dich, hat dich hierher gebracht, um zu dir zu sprechen. Aber mach heute, triff eine Entscheidung. Sag, ich möchte Gott die Ehre geben. Ich möchte mein Leben in Gottes Hände legen. Aber wenn am Ende die Frucht bis zum Äußersten verweigert wird von uns Menschen, wird das letzte Gericht die gerechte Strafe sein für alle, die Gott nicht anerkennen wollen. Und spätestens nach dem Gleichnis heute werden wir vielleicht verstehen, auch wenn wir immer sagen, ah, wie kann Gott Menschen verloren? Gott ist doch Liebe, wie kann er? Werden wir verstehen, warum das so ist. Und so lasst uns in uns gehen, heute Abend. Lasst uns neu uns dem Herrn weihen. Wir werden jetzt gleich das Abendmahl feiern. Und das Abendmahl ist einfach eine wunderbare Gelegenheit, uns dienen zu lassen durch Jesus selbst, uns neu bewusst zu werden, was er für uns getan hat. Und auch ihm neu zu sagen, Herr, dir gehört mein Herz. Vielleicht ist es heute dran für manche zum ersten Mal. Vielleicht bist du ganz lang schon mit der Kirche unterwegs und trotzdem merkst du, boah, das mit der Anbetung und mit der Frucht, heute ist was gefallen, heute ist ein Groschen gefallen. Ich habe das noch nie so entschieden gemacht. Dann werde heute entschieden. Geh heute all in, weil Gott ist all in gegangen. Er liebt uns und er wartet auf uns. Und ich wünsche mir so sehr, dass der Heilige Geist, dass wir ihn erfahren. So, ja, auch hier kann Erweckung passieren, wird Erweckung passieren, wenn wir nach ihm hungern. Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du da bist und wir danken dir dafür, dass du uns durch dein Wort begegnest. Herr, du hast uns heute deine grenzenlose Geduld aufgezeigt. Du hast uns heute neu gezeigt, dass du alles vorbereitet hast. Du hast uns eine Welt geschenkt, die wir genießen dürfen, ohne etwas dafür getan zu haben. Herr, und du hast uns gezeigt, dass wir arbeiten dürfen und etwas schaffen dürfen, aber du hast uns die Kraft und alles geschenkt dafür. Du hast uns auch gezeigt, dass Jesus schon alles getan hat für uns. Uns alle Sünden vergeben und uns den Weg zu dir freigebahnt. Und du lädst uns ein jetzt, Herr. Jesus, du selbst hast gesagt, ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und so bete ich jetzt um Überführung auch unter uns, dass die, die sich getrennt haben von diesem Weinstock, dass die andere Prioritäten gesetzt haben, dass sie zurückkommen und dir, Herr, ihre erste Priorität schenken, ihr Herz neu schenken. Lass es geschehen, wenn wir miteinander Abendmahl feiern. Und dafür wollen wir dich preisen und dir danken. Lass uns gemeinsam stehen. Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn gegeben hast in diese kaputte Welt, dass du einen Heilsplan hast über Jahrtausende hinweg. Wir danken dir für die Zeit, in der wir heute leben, dass du uns bestimmt hast, heute zu leben. Und dass du uns berufen hast, Teil deines Volkes zu sein. Herr, dass du uns berufen hast, Frucht zu bringen und dir ja den Anteil an der Frucht zu geben, der dir zusteht. Und so wollen wir dich preisen und dich loben, dass du jetzt hier bist. Wir wollen miteinander Abendmahl feiern, Vater. Und wir wollen es so tun, wie dein Sohn uns es aufgetragen hat. In der Nacht, in der unser Herr Jesus Christus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte Gott und gab ihnen den und sprach, nehmt hin, trinkt alle daraus. Das ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von dem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Das ist das Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Und so beten wir als Gottes Kinder. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und wenn du heute zum Abendmahl kommen möchtest, dann möchte ich dir nochmal sagen, vielleicht manche kommen ganz schnell irgendwie unter Verdammnis und Anklage. Evangelium heißt die gute Nachricht, du lebst nicht mehr von dem, was du tust, für Gott, für andere, sondern von dem, was er für dich getan hat. Und Abendmahl empfangen heißt, du empfängst und sagst einfach Danke. Danke Gott, du liebst mich, das ist ein guter Weg für mich. Es gibt keine Anklage, keine Verdammnis. Aber wenn es etwas gibt, was dir bewusst ist, wo du sagst, es ist Sünde, ganz klar, da ist gar kein, dann lass es, kehr um, mach heute ganze Sache. Lass dich frei machen von Süchten, von Anklagen, lass dich frei machen von Hartherzigkeit, von Bitterkeit, von schlechten Gerede, was immer. Einfach, du merkst es, der Heilige Geist ist da heute. Ist immer da, aber ich glaube, dass er uns heute ganz stark begegnet. Und wenn du das merkst, dann lass es einfach los und lass dich neu auf den Herrn ein. Wir wollen es jetzt so machen, die Band wird spielen, wir wollen in einer Haltung der Anbetung sein, wirklich Gott die Ehre geben und werden hier ein Wandelabendmahl haben. Zu eurer Rechten gibt es Wein, zu eurer Linken gibt es Traubensaft. Wer das Abendmahl empfangen möchte, kommt einfach nach vorne, schaut einfach, genau, und nehmt es und verweilt hier vorne oder geht wieder auf den Platz. Jeder soll sich frei fühlen, auch heute Abend wirklich. Wir sind im Wohnzimmer Gottes, wir sind in seinem, wir sind der Tempel gemeinsam, ja, unabhängig, ob da ein Kirchengebäude ist oder nicht. Und es ist einfach schön, in dieser Gegenwart zu sein. Und lasst uns feiern. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Kommt herzu.